Geburtskanal, dein Podcast für Schwangerschaft, Geburt, Wochenbett und Babyzeit. Herzlich willkommen zum nächsten Geburtskanal Quickie. Ich bin Hebamme Jana Friedrich und heute geht es um natürliche Einleitungsmethoden. Wenn man schon am oder über den erratenen Geburtstermin ist und darauf hinfiebert, endlich Wehen zu entwickeln, dann gibt es ja einige heiße Tipps, wie man das vielleicht beschleunigen kann. Sex haben, Ingwer essen, akupunktieren lassen, Eipol lösen oder gibt es da nicht so einen Cocktail? Aber was ist dran an dieser Form der natürlichen Geburtseinleitung? Und was heißt hier eigentlich natürlich? Kann Einleiten überhaupt natürlich sein? Warum sollte man versuchen, etwas in Gang zu setzen, was offensichtlich noch nicht von selber losgeht? Um all diese Fragen soll es in dieser Folge gehen. Wir fangen direkt mal mit der letzten Frage an. Warum selber die Geburt anschubsen? Man könnte ja auch einfach sagen, hey, die Natur wird's schon richten und einfach warten, bis es losgeht. Das ist in der Regel auch die richtige Einstellung. Weil der errechnete Termin ist ja nur eine mehr oder weniger genaue Angabe, die sich daraus ergibt, wann das Kind gezeugt wurde und einer durchschnittlichen Aufenthaltsdauer im Bauch. Die erste Hürde dabei ist ja schon mal zu wissen, wann hat die Befruchtung stattgefunden. Wenn man das nicht genau weiß, was eher der Normalfall ist, errechnet sich das daraus, wann die letzte Regel war und wann danach ein Eisprung hätte stattfinden müssen und somit die Befruchtung des Eis. Aber da sind wir ja schon mal nicht genormt. Das kann von Mensch zu Mensch leicht variieren. Wenn man aber relativ früh einen Ultraschall macht, dann kann man das Alter des Embryos ganz gut erkennen, weil die frühen Entwicklungsstufen extrem gleich ablaufen. Und damit sind die Messungen per Ultraschall am Anfang extrem genau. Okay, sagen wir mal, wir wissen exakt, wann das Kind entstanden ist. Dann rechnet man hoch, wann das Kind durchschnittlich kommen müsste und daraus errechnet sich der Geburtstermin. Laut Lehrbuch dauert eine Schwangerschaft 280 Tage bzw. 40 Schwangerschaftswochen. Der errechnete Termin wird dann in den Mutterpass eingetragen und ist damit quasi in Stein gemeißelt. Problem ist, das Baby liest den Mutterpass nicht und macht sein Ding. Jetzt ist man irgendwann an diesem Termin angekommen, der im Mutterpass steht. Und wenn das Baby bis dahin noch nicht da ist, dann tickt ab da die Uhr. Denn normalerweise hat man sich danach nichts mehr vorgenommen, man wartet im Prinzip drauf, dass es losgeht, könnte ja auch jederzeit. Und wenn Verwandte und Freunde wissen, wann der ET ist, dann fragen die auch gerne mehr oder weniger sensibel nach. Für viele Familien sehr herausfordernd. Das ist die eine, die private Komponente. Und dann gibt's noch die medizinische. Nochmal ganz kurz zum errechneten Termin, den ich gerade schon mal so flapsig erratenen Termin genannt habe. In den geburtshilflichen Richtlinien steht, bei 40 und 0, also 40 Wochen und 0 Tagen, also am errechneten Termin, soll eine Kontrolle stattfinden. Man geht also zu Gyn oder in die Klinik und Mutter und Kind werden durchgecheckt. Wenn alles okay ist, wird weiter abgewartet. Die Schwangere wird aber alle 2 bis 3 Tage zu weiteren Kontrollen einbestellt. Bei 41 und 0, also eine Woche nach dem errechneten Termin, soll eine Einleitung angeboten werden. Und bei 41 und 3, also 10 Tage nach dem errechneten Termin, soll eine Einleitung empfohlen werden. Wir reden hier in der Regel dann von einer medikamentösen Geburtseinleitung. Übrigens, mehr als ein Drittel der Kinder kommen in Deutschland nach Schwangerschaftswoche 40 und 0 auf die Welt. Die medikamentöse Geburtseinleitung erfolgt bei etwa 20-25% aller Schwangerschaften und gehört somit zu den häufigsten Maßnahmen in der Geburtshilfe. Warum macht man das überhaupt? Dadurch soll es Mutter und Kind besser gehen als durch ein abwartendes Management. Die vermuteten Vorteile müssen immer mit den möglichen Nachteilen abgewogen werden. Der Trend zur Geburtseinleitung wird kontrovers diskutiert. Tatsächlich gibt es wenig Evidenz zur optimalen Dauer einer Schwangerschaft. Und witzigerweise werden Zeitpunkte von Einleitungen in verschiedenen Ländern auch unterschiedlich gehandhabt. Der Zeitpunkt des natürlichen Geburtsbeginns hängt unter anderem von einer neurohormonellen Kettenreaktion ab. Diese ist durch individuelle genetisch programmierte Reifungsprozesse beeinflusst, was sich in einer unterschiedlich langen Schwangerschaftsdauer von Frau zu Frau zeigt. Also, nochmal einfach gesagt, unsere biologischen Schwangerschaftsuhren ticken einfach unterschiedlich. Die Weltgesundheitsorganisation hebt die Wichtigkeit des spontanen Geburtsbeginns für den weiteren physiologischen Verlauf der Geburt hervor. Grund hierfür ist, dass eine Geburtseinleitung, wie jede Intervention, die in den natürlichen Ablauf der Geburt eingreift, Risiken mit sich bringt. Wer wissen will, was bei einer medikamentösen Einleitung genau passiert, der hört gerne nochmal die Episode 24 über die Geburtseinleitung. Aber wir reden ja hier heute darüber, was man selber tun kann. Also, vielleicht bist du auch schon bei 41 und angekommen und du weißt schon, wenn das Baby in 3 Tagen nicht von selber gekommen ist, dann wird eingeleitet. Du hast natürlich immer noch was mitzureden und wenn es immer noch allen richtig gut geht, kann man auch länger warten. Aber wir wissen alle, wie es ist, der Druck steigt und sich gegen so eine Richtlinienempfehlung durchzusetzen, kann sehr kraftraubend und anstrengend sein. Und sehr wahrscheinlich möchte man ja auch wirklich irgendwann ganz gerne, dass sich das Baby jetzt einfach mal auf den Weg macht. Also, was tun? Da kommt dann in der Regel die Idee auf, das Ganze vielleicht selber ein bisschen anzuschubsen, wenn es denn geht. Wir schauen uns jetzt die gängigen Empfehlungen zu den natürlichen Einleitungsmethoden, die es gibt und deren Vor- und Nachteile bzw. Wirksamkeiten an. Die erste Idee ist meistens Sex. Das hat fast jeder schon mal gehört. Ist ja auch so ein heißer Tipp von Hebammen, zumindest für Heteropaare. Mensch, macht euch doch nochmal einen schönen Abend und geht zusammen ins Bett, dann macht sich das Kind vielleicht auf den Weg. Also erstmal, worüber reden wir hier? Wir reden über penetrativen Sex ohne Verhütungsmittel. Ich sage das nochmal so explizit, weil ich schon mal ein Paar betreut habe, die aus Angst davor, beim Sex eventuell Keime zum Kind zu schieben, Kondome benutzt haben. Das funktioniert dann leider nicht ganz so gut, denn man möchte tatsächlich das Ejakulat in die Vagina bringen. Darin befinden sich Prostaglandine und Prostaglandine sind die Hormone, die im Körper der Frau zum Ende der Schwangerschaft ansteigen und dann ab einem gewissen Level die Geburt auslösen. Man bringt also durch den ungeschützten Geschlechtsverkehr ein paar zusätzliche Prostaglandine in den Körper der Frau ein. Tatsächlich nutzt man auch künstlich hergestellte Prostaglandine bei einer medikamentösen Geburtseinleitung. Die Menge ist aber um ein Vielfaches höher. Denn man muss ehrlich sagen, dass die Menge an Prostaglandinen, die durch den Geschlechtsverkehr in den Körper gelangen können, eher sehr niedrig ist. Und das ist ja auch total gut so. Denn sonst wäre das problematisch, zum Beispiel in der frühen Schwangerschaft Sex zu haben, weil man immer Gefahr laufen würde, eine Frühgeburt auszulösen. Das ist ja glücklicherweise nicht der Fall. Wenn man allerdings aus anderen Gründen Frühgeburtsbestrebungen hat, also vorzeitige Wehen da sind, dann bekommt man manchmal von der Gynäkologin ein Sexverbot ausgesprochen, um den Körper nicht noch mehr zu reizen. Und vielleicht haben einige von euch nach dem Geschlechtsverkehr auch schon mal ein leichtes Ziehen gespürt. Das kann die Prostaglandinwirkung sein. Aber wie gesagt, die Dosis ist gering. Versuchen kann man es zur Einleitung, wenn beide Beteiligten Lust dazu haben. Lust ist übrigens ein entscheidender Faktor, denn einerseits wird dann viel Oxytocin, also Liebeshormon, ausgeschüttet, was ja auch dafür verantwortlich ist, dass regelmäßige Wehen entstehen. Und der weibliche Orgasmus geht ja mit so kleinen Kontraktionen einher, die auch manchmal positiv zu einem Geburtsbeginn beitragen können. So, wie steht's jetzt mit der Evidenz? Schwierig. Es gibt nicht wirklich Studien zur Wirksamkeit von Geschlechtsverkehr zur Geburtseinleitung. Das kommt vor allem daher, dass es schwierig ist, Geschlechtsverkehr als Intervention zu standardisieren. Was aber ja nötig wäre, um aussagekräftige Vergleiche mit anderen Methoden der Weheneinleitung zu ziehen. Alles, was wir dazu wissen, ist nur Erfahrungswissen. Und daraus wissen wir, dass das Ganze eben nur dann funktionieren wird, wenn der Körper wirklich schon geburtsbereit ist und nur noch ein ganz kleiner Anschubser fehlt. Aber immerhin. Und wie gesagt, ein Versuch ist es wert, wenn beide das möchten. Was man auch immer noch als heißen Tipp hört, ist der sogenannte Wehencocktail. Ich spoiler schon mal, das ist wirklich keine gute Idee. Aber erstmal, worüber reden wir? Ein Wehencocktail ist ein Mixgetränk, das man zur Einleitung einer Geburt trinken kann. Das Mittel soll durch das enthaltene Rizinusöl den Wehenbeginn anregen. Es gibt verschiedene Rezepturen, die weitergegeben werden oder die man im Netz und auch in Büchern findet. Wichtigster Bestandteil ist jeweils Rizinusöl. Fast alle Wehencocktailrezepte enthalten außerdem Alkohol und Fruchtsäfte. Meist Aprikosen- oder Orangensaft. Mandelmus und Eisenkraut sind auch häufige Zutaten. Das bekannteste Rezept aus der Hebammen-Sprechstunde nach Ingeborg Stadelmann geht so. 20 bis 30 Milliliter Rizinusöl, ein Glas Aprikosensaft und 1 cl klarer Schnaps. Ich sag da gleich noch was zu. Wie funktioniert das Ganze? Rizinusöl ist ein Pflanzenöl, das aus dem Samen des tropischen Wunderbaums Rizinus communis hergestellt wird. Es wird in der Pharmazie auch Castoröl genannt. Rizinusöl ist durchsichtig, gelblich, dickflüssig und schmeckt ehrlich gesagt ziemlich ekelhaft. Der Name Wunderbaum bezieht sich auf das rasante Wachstum des Baums. So heißt es schon im Buch Jona im Alten Testament, dass Gott über Nacht eine Rizinusstaude wachsen ließ. Tatsächlich kann eine Rizinuspflanze innerhalb weniger Monate bis zu 3 Meter hoch werden. Wie wirkt das Ganze? Rizinusöl wirkt stark abführend. Tatsächlich werden seit dem 18. Jahrhundert Rizinussamen als Abführmittel bei Verstopfungen verwendet. Die Wirkung tritt sehr zügig ein. Die eigentlich wirksame Substanz ist die Rizinolsäure. Als Nebenwirkung wird die Aufnahme von Natrium und Wasser und fettlöslichen Vitaminen aus dem Darm gehemmt. Dadurch können Übelkeit, Erbrechen, Krämpfe und Durchfall auftreten. Aber wieso löst Rizinusöl jetzt Wehen aus? Durch die Einnahme des Wehencocktails wird die enthaltene Rizinolsäure von den Darmschleimhäuten aufgenommen und gelangt so in die Muskelzellen von Darm und Gebärmutter. Dort aktiviert sie bestimmte Rezeptoren, die normalerweise durch das Wehenhormon Prostaglandin stimuliert werden. Die Wirkung von Prostaglandin haben wir ja eben schon gelernt. Dadurch kommt es neben der stark abführenden Wirkung zu Wehentätigkeit. Und was bewirken jetzt die zusätzlichen Bestandteile des Wehencocktails? Ich meine Alkohol? Von 2 cl klarem Schnaps bis hin zum Glas Sekt oder einer wilden Mischung verschiedener alkoholischer Zutaten ist in den grassierenden Rezepten fast alles zu finden. Es heißt, der Alkohol soll das Rizinusöl lösen und den Geschmack verbessern. Außerdem hat Alkohol ja auch eine entspannende Wirkung. Aber Alkohol sollten Schwangere natürlich zu keinem Zeitpunkt der Schwangerschaft trinken, da es keine sichere Menge gibt und Alkohol dem ungeborenen Kind schaden könnte. Was ist mit dem Aprikosensaft? Aprikosen enthalten Kalium, Eisen, Vitamin A, B, C, Calcium und Phosphor. Der Saft wird zugefügt, um einem Kaliummangel vorzubeugen, der durch die abführende Wirkung des Rizinusöls entstehen kann. Vor allem aber trägt er entscheidend dazu bei, dass der Cocktail trinkbar wird. Denn Aprikosensaft verbessert den Geschmack des Mittels ungemein. Wie ist das mit dem Mandelmus? Hauptbestandteil vom Mandelmus sind logischerweise Mandeln. Diese enthalten Zucker, Vitamine, Mineralstoffe, vor allem auch wieder Kalium, Magnesium und Calcium, pflanzliche Proteine und Fette. Auch Mandelmus soll den Mineralstoffhaushalt noch stärker aufbessern. Und dann gibt es noch in einigen Rezepten Eisenkraut. Eisenkraut soll gegen Schmerzen und Krämpfe wirken. Und wie wird der Wehencocktail jetzt angewendet? Obwohl die Rezepte des Cocktails variieren, wird jeweils empfohlen, das Getränk innerhalb von einer halben Stunde auszutrinken. Okay, kommen wir zu den Risiken und Nebenwirkungen. Der Wehencocktail ist definitiv kein harmloses Hausmittelchen. Es können verschiedene unerwünschte Wirkungen nach der Verabreichung auftreten. Wie eben schon beschrieben, Übelkeit, Erbrechen, Flüssigkeit und Elektrolytmangel durch die abführende Wirkung, also Klartext, du bekommst richtig Durchfall, Kreislaufbeschwerden und Erschöpfung. All diese Nebenwirkungen sind äußerst kräftezehrend und natürlich ziemlich ungünstig für einen guten Start in die Geburt. Aber am dramatischsten ist, die Wirkung kann einen Wehensturm auslösen. Also zu häufige, zu lange und zu starke Wehen. Und das Baby kann dadurch eine Stressreaktion zeigen. Also sprich, es geht ihm nicht mehr gut. Und laut einer Studie von Knaus et al. 2009 hatten Erstgebärende dann häufiger operative Interventionen nach der Einnahme von Rizinusöl. Also sprich eine Sauglockengeburt oder einen Kaiserschnitt. Das muss man erstmal sacken lassen. Dies alles gilt, wenn die Einleitung bei unreifem Befund, also wenn der Körper noch nicht geburtsbereit war, angewandt wurde. Und es gilt für Erstgebärende. Bei Mehrgebärenden war das nicht ganz so zu beobachten. In unserer S2-Leitlinie zur Geburtseinleitung von 2020 wurde festgelegt, dass Rizinusöl nicht im ambulanten Setting empfohlen wird. Das bedeutet, dass Rizinus nur nach medizinischer Indikation in einer Klinik unter Überwachung von Mutter und Kind angewendet werden soll. Also ja, Rizinusöl kann funktionieren, aber es kann eben auch ziemlich krasse Nebenwirkungen mit sich bringen. Und daher Hände weg. wird aber leider immer noch empfohlen. Wer das alles nochmal nachlesen möchte, ich habe dazu einen ganz ausführlichen Blogartikel geschrieben, wo auch die Studien hinterlegt sind. Interessant finde ich aber auch, dass der Rizinus-Cocktail selbst bei einem ungünstigen Geburtsverlauf meist eine hohe Akzeptanz bei den Frauen hatte. Höher als die konventionelle Einleitung mit Prostaglandin-Gel. Also ich glaube, in unseren Köpfen ist noch ganz doll verankert, alles was aus der Natur kommt, ist gut. Dabei stellt die Natur auch die stärksten Gifte her. Also da müssen wir auch unsere Glaubenssätze immer mal wieder hinterfragen. Die Natur kann auch grausam sein. Und die Schulmedizin ist zwar manchmal sehr dogmatisch und ein bisschen Schema F, aber sie rettet eben auch Leben. Also es ist nicht immer alles schwarz-weiß. Okay, weiter geht's. Was gibt's noch? Einige Hebammen empfehlen homöopathische Mittel zur Geburtseinleitung, wie Pulsatilla oder Caulophyllum. Ich mach's mal ganz kurz. Die Wirksamkeit ist, wie generell in der Homöopathie, nicht eindeutig belegt. Akupunktur. Akupunktur wird auch oft zur Geburtseinleitung eingesetzt. Sie soll helfen, den Muttermund zu reifen und die Wehentätigkeit zu fördern. Und es wird auch noch gesagt, dass es die Geburt einfacher macht. Was sagt die Evidenz dazu? Die Wirksamkeit von Akupunktur zur Geburtseinleitung wird sehr unterschiedlich bewertet. Also auch keine klare Empfehlung. Ja, und dann haben wir noch Nahrungsmittel und Gewürze. Es gibt immer mal wieder Berichte, dass bestimmte Nahrungsmittel und Gewürze wie Ananas, Datteln, Ingwer, Zimt oder Schafsessen wehenfördernd wirken können. Aber auch hier die schnelle Antwort, wissenschaftliche Belege hierfür sind rar. Wie das mit den Datteln ist, dazu habe ich eine eigene Folge gemacht. Hört gerne nochmal in Podcast Episode 42 rein. Ja, jedenfalls haben wir leider, oder vielleicht auch glücklicherweise, wie man es nimmt, noch kein Lebensmittel entdeckt, was wirklich geburtseinleitend wirkt. Wie sieht's mit einem Einlauf aus? Der Einlauf ist das beste Wehenmittel. Das ist so ein uralt Zitat von Ernst Bumm aus einem der Standardwerke für Geburtshilfe, dem Pschyrembel. Und Ärztinnen und Hebammen haben sich jahrzehntelang daran gehalten. Also als ich vor 25 Jahren gelernt habe, hat jede Frau einen Einlauf bekommen. Manchmal zur Anregung, aber auch unter der Geburt, damit es dann schneller geht. Und es unter der Geburt nicht zu Stuhlgang kommt natürlich. Nichtsdestotrotz ist es falsch, denn in mehreren Studien konnte gezeigt werden, dass es keine Geburtsverkürzung durch die Anwendung eines Einlaufes gibt. Dennoch ist es so, dass manche Frauen am Ende der Schwangerschaft an Darmträgheit leiden, also Verstopfung. Alles wird ja durch die Hormone weich und weit gestellt. Und daher begrüßen manche Schwangere auch die Möglichkeit eines Einlaufs. Also ein Einlauf oder Klistier ist genau dann indiziert, wenn entweder sehr fester Stuhl ein Geburtshindernis darstellen könnte oder wenn ihr es euch zu eurer Erleichterung wünscht. Häufig kündigt sich die Geburt aber auch mit Durchfällen an. Dann macht es natürlich erst recht keinen Sinn, die Schwangere zusätzlich noch mit einem Einlauf völlig unnötig zu traktieren. Okay, was haben wir noch? Da gibt es noch die Nelkenöl-Tampons. Einige Quellen empfehlen die Anwendung von in Nelkenöl getränkte Tampons, um die Geburt einzuleiten. Allerdings sollte dies mit Vorsicht und nur nach Rücksprache mit einer Hebamme oder einer Ärztin erfolgen. Bei dieser Methode wird ein Tampon in eine Ölmischung getunkt, der dann in die Vagina eingeführt wird. Er verbleibt dort eine Stunde, danach gibt es eine Pause von 6 Stunden und die Prozedur kann bis zu 3-mal pro Tag wiederholt werden. Achtung, manche Frauen reagieren allergisch auf das Öl. Daher bitte vor der Anwendung an einer kleinen Stelle vorsichtig testen. Sollte das Öl ein bisschen brennen, kann die Mischung auch mit Oliven- oder Mandelöl weiter verdünnt werden. Kommt es zu Rötung oder einem starken Brennen und Wärmegefühl, dann bitte lieber lassen. Auch hier gibt es unterschiedliche Rezepte. In einer kleinen Untersuchung, die es dazu gibt, wurden 50 Tropfen Nelkenblätteröl und 30 Milliliter Mandelöl als Basisöl genutzt. Das Ganze wurde auf einen ganz normalen Tampon gegeben. Die Anwendung von Nelkenöl-Tampons wurde in der Untersuchung als positiv bewertet. Laut der Beobachtung trat nach der Nelkenöl-Tampon-Applikation in einem nennenswerten Prozentsatz eine wehenanregende Wirkung auf. Und die Schwangeren nahmen die Behandlung sehr gut an. Es wären aber sicher weitere Studien notwendig, um da eine ganz eindeutige Aussage zu treffen. Ich weiß aber, dass auch einige Kliniken den Schwangeren diese Behandlung empfehlen, bevor sie mit einer medikamentösen Einleitung beginnen. Vielleicht habt ihr schon mal von einer Eipolablösung gehört. Die Eipolablösung kann von der Hebamme oder Gynäkologin durchgeführt werden. Sie findet im Rahmen einer vaginalen Untersuchung statt. Entweder in der Klinik oder Praxis, kann aber auch die Hebamme beim Hausbesuch machen. Dabei wird die Fruchtblase vorsichtig vom Muttermundsrand gelöst. In den Eihäuten befinden sich, ihr ahnt es schon wieder, Prostaglandine, die dann freigesetzt werden. Die Fruchtblase geht dabei nicht kaputt, die bleibt erhalten. Studien zufolge sind weniger Einleitungen mit Wehenmittel nötig, wenn die Eipol-Lösung durchgeführt wurde. Ihr merkt schon, die Methoden, die funktionieren, haben immer dieselbe Wirkung. Sie setzen Prostaglandine frei, nur durch unterschiedliche Ansätze. Was sind die Nebenwirkungen von einer Eipol-Lösung? Also erstmal muss man gestehen, dass eine Eipol-Lösung meist eine mehr oder weniger schmerzhafte Angelegenheit ist. Wenn man sich dazu entschließt, das machen zu lassen, dann sollte man immer vereinbaren, natürlich jederzeit abbrechen zu können, falls es zu unangenehm ist. Es kann auch zu leichten vaginalen Blutungen kommen. Also das ist schon was anderes als eine normale vaginale Untersuchung, aber dauert auch nicht ewig. In unseren geburtshilflichen Richtlinien steht, dass eine Eipol-Lösung Schwangeren am Termin angeboten werden kann. Also natürlich auch noch danach. Einen habe ich noch. Tatsächlich geht man ja immer davon aus, dass Geburt auch so ein bisschen eine Mindset-Sache ist. Also es gibt immer wieder so crazy Fälle, wo die Schwangere noch eben ihre Abschlussarbeit schreibt und dann geht die Geburt los. Oder der Partner, die Partnerin kommt von einer unumgänglichen Geschäftsreise wieder und zack, dann gehen die Wehen los. Oder ähnliche Sachen, wo man dann schon denkt, krass, da gibt es doch einen Zusammenhang. Die hat doch auf dieses Event noch gewartet. Oder vielleicht kennt ihr dieses Phänomen, dass manche von uns nicht gut arbeiten können, wenn der Schreibtisch noch nicht aufgeräumt ist. Also in diesem Fall ist es dann oft so, dass eben alles fürs Baby vorbereitet sein muss, damit man irgendwie loslassen kann. Viele bekommen ja am Ende auch nochmal so einen ganz dollen Nestbautrieb. Die Frage ist, warum? Vielleicht, damit eben alles halbwegs perfekt ist und die Geburt losgehen kann. Also, vielleicht möchtest du noch irgendein Ritual machen, um wirklich bereit zu sein. Eine Bauchfotografier-Session, ein Schwangerschaftsverabschiedungsbad, ein Brief an das Baby oder manche schreiben ja auch eine Kündigung. Oder du fragst dich, ob du gut vorbereitet bist auf die Geburt. Vielleicht gibt es noch irgendeine Angst, die du hast. Ich bin nicht der Meinung, dass man immer alles total psychologisieren sollte. Aber in manchen Fällen hilft es tatsächlich, so eine emotionale Hürde noch aus dem Weg zu räumen. Also wenn du magst, geh nochmal in dich und frag dich, ob es noch irgendwas gibt, was dich zurückhält. Oder vielleicht hast du noch Fragen rund um den Geburtsverlauf und weißt noch nicht so genau, was da auf dich zukommt. Kleine Eigenwerbung. Solltest du noch keinen Geburtsvorbereitungskurs gemacht haben, kann ich dir meinen Streamingkurs empfehlen. Da bekommst du neben Infos auch nochmal eine gute Portion Mut mit und bist dann ganz bestimmt gut vorbereitet. Und du musst dafür nicht auf irgendeinen Termin warten, sondern kannst jetzt gleich loslegen und bist dann in einigen Stunden noch besser vorbereitet. Ich verlinke dir den Kurs in den Shownotes. Aber was auch immer es für dich ist, womit du dich gut auf die Geburt einstellst, mach es. Das waren die alternativen Einleitungsmethoden. Okay, und was bleibt jetzt am Ende des Tages übrig? Sex und Mindset? Oder Nelkenöl-Tampons oder Eipol-Lösung in Absprache mit Hebamme oder Ärztin? Also die natürlichen Möglichkeiten sind tatsächlich ja auch begrenzt. Aber es gibt dann ja auch immer noch die medikamentösen Methoden. Aber vielleicht hat sich das Baby bis dahin auch einfach schon selbst auf den Weg gemacht. Das wäre natürlich ideal. Ich verlinke euch nochmal zwei Blogartikel, wo ihr einiges nochmal nachlesen könnt und wie immer findet ihr auch die genannten Studien in den Shownotes. Jetzt bin ich natürlich neugierig, was bei euch geholfen oder auch nicht geholfen hat. Schreibt mir das gerne in die Kommentare oder in den Instagram-Post zur Folge. Ansonsten zeigt mir doch gerne über eine schöne 5-Sternchen-Bewertung, wenn euch die Folge gefallen hat. Das wäre eine tolle Anerkennung für meine Arbeit. Und damit verabschiede ich mich bei euch und freue mich, wenn ihr in 2 Wochen wieder dabei seid. Tschüss!